Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt's für euch einen Gast im Podcast. Der war als Spieler brandgefährlich und sehr wendig in seiner Spielweise. Er strahlte so richtig Torgefahr aus, aber vor allem, er war immer anspielbar. Wir wollen heute auch darüber reden. Eine klassische Neun eben. Geboren ist mein Gast am 13.12.1984. Er meldete sich schon zeitig beim Fußballverein an und legte später eine Vorzeige-Fußballkarriere hin. Heute verlebt er mit seiner Frau und seinem Sohn einige Zeit in der Woche im Gesundbrunnenstadion. Sein Sohn kickt auch schon und holt sich die ersten Basics ab. Und er ist nachweislich bekennender BVB-Fan, großer Fan vom SSC Neapel und er ist seit Jahren auch ein Blau-Weißer. Was er da alles macht beim SC Heiligenstadt, das werden wir gleich hören. Sozusagen drei Herzen in einer Brust. Wie alles begann, das frage ich ihn gleich. Wo es begann, das weiß ich schon. Beim SC Leinefelde. Schon in der F- und E-Jugend hatte er reichlich Tore geschossen. Dies konnte ich in zahlreichen gesammelten Presseartikeln nachlesen. Er war schon als junger Kicker in der Tagespresse sehr bekannt und war mit Fotos präsent. Sehr beeindruckend die Dokumente, die mir hier vorliegen, aus seinen Anfangsjahren. Danke auch an die Leihgabe aus der Jugendabteilung, ein wahrer Schatz an alten Presseartikeln. Ab der E-Jugend wurde es immer verrückter, er war schon zusätzlich aktiv in der Kreisauswahl. Bedeutet, dass mein Gast schon auch als Kind ein guter Kicker war. Später war er gesetzt in seinem Jahrgang mit einigen euch bekannten Kickern. Mein Gast spielte schon in einige Eichsfeld-Derbys in ganz jungen Jahren. In den unteren Jahrgängen dominierten die Jungs von der Leinequelle, aber mit zunehmendem Alter waren die Kicker aus Heiligenstadt ebenbürtig und siegten einige Male auch knapp. Wie es denn später im Männerbereich abging, das soll er uns nun selbst erzählen. Ich bin gespannt auf die Fußballreise nach Sondershausen zum Beispiel. Warum überhaupt Sondershausen und warum so kurz? Das frage ich ihn gleich. Und ab 2008 ging es dann zum Ligakonkurrenten, zum SC Heiligenstadt. Wie der Wechsel zustande kam, frage ich ihn ebenfalls, weil darüber weiß ich überhaupt nichts. Dort schlug er ein wie eine Bombe, natürlich sportlich gesehen. Aber vom sensationellen Hattrick in Arnstadt muss er uns erzählen. Sollte er dies nicht mehr wissen, ich weiß noch genau, wie es war. Ich hoffe, er kann sich daran erinnern. Wenn man heute Zuschauer fragt am Spielfeldrand, wie war der denn so auf dem Platz? Der Marc. Dann hört man oft, er hat eine gute Ballkontrolle gehabt. Das ist Fakt. Tolle Schusstechnik. Das heißt, wenn er zum Schuss kam, hat er auch das Tor getroffen. Sicherer Torabschluss und er konnte gut den Ball antizipieren. Das sind Dinge, die man so hört von ihm. Nach der Karriere blieb er dem Fußball treu. Seit 2019 ist er im erweiterten Vorstand des SC Heiligenstadt aktiv als Sportdirektor. Schön, dass du heute mein Gast bist, Marc Werner, ein torgefährlicher Boxenspieler in seiner aktiven Zeit. Herzlich willkommen im Podcast Unter Latte Oberkante.
Uwe, vielen Dank für die Einladung hier im Sauerstoffzelt.
Na, super. Schön, dass du da bist. Ganz kurz nochmal, den Titel habe ich genannt, weil der steht ja auch online dann immer. Ein echter Neuner. Das kann man so stehen lassen, ne?
100%ig.
Das, was ich aus deiner aktiven Zeit in meinem Gedächtnis habe, war, der Strafraum war deine Welt.
So schaut es aus, ja.
Definitiv. Okay. Bevor wir so richtig reinkommen, Marc, vorab mal für mich eine wichtige Frage, was auch eine aktuelle Frage ist. Du bist ja nun auch an der Kaderplanung der Männermannschaften beim SC Heiligenstadt beteiligt und bringst da viel in die Planung mit ein und auch voran. Auf was können sich die Fans ab August dann beim SC Heiligenstadt im Stadion Gesundbrunnen freuen?
Also auf jeden Fall können Sie sich darauf freuen, dass wir zum größten Teil die Mannschaft erhalten haben konnten, was sicherlich nicht selbstverständlich ist. Jetzt gucken wir, was punktuell noch passt, was für, sagen wir mal, sich Möglichkeiten ergeben. Wir sind da, jetzt haben wir Anfang Juli, wir sind da allgemein noch ein bisschen entspannt. Es wird sicherlich nicht die große Transferoffensive geben wie im Winter, aber wenn sich die eine oder andere Möglichkeit noch ergibt, dann werden wir die auch nutzen und zuschlagen.
Mhm. Klingt gut. Klingt auch sehr, 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 sehr optimistisch, ne, für die Saison.
Ja, also wie schon in den Social-Media-Beiträgen gewesen ist, dass da ja alle da geblieben sind, alle ja, haben ja ihre Qualität und deswegen ist das richtig so, ja.
Gut, das war immer mal wichtig, so, dass wir so einen Einstieg haben, einen aktuellen Einstieg. Und wir können gerne nachher zum Ende nochmal über den Fußball in Heiligenstadt momentan sprechen, wenn du das magst, wenn sich es auch ergibt durch die Fragestellung und so weiter. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe dich eingeladen, um über dich auch nochmal ein paar Dinge vielleicht zu erfahren, die auch die Hörer und die Fußballer im Eichsfeldkreis oder in der Region insgesamt nicht so wissen vielleicht über dich. Wie war es bei dir? Erzähl mal den Hörern, wie fing es denn bei dir an, das Fußballfieber im Kindesalter? Weil wenn man in der E-Jugend, in der Kreisauswahl schon spielt, kann es ja so unspannend nicht gewesen sein.
Das ist richtig. Ich habe in aller Früh angefangen. Erster Verein war natürlich der Heimatverein Concordia Beuern. Mhm. Wo ich mit 4 Jahren angefangen habe. Und dann kam dann irgendwann der Wechsel nach Leinefelde. Und dann nahm das alles seinen Lauf.
Mhm. Ja, also wer waren da so deine Trainer sozusagen? Wenn du denn nach Leinefelde gegangen bist, wie alt warst du da?
7.
Okay.
Ja.
Und ich meine, wir haben ja hier im Podcast schon öfters über einen Knauber und über einen Scherbaum gesprochen. Das waren schon Ikonen damals beim SC Leinefelde. Und waren das auch die, auf die du gleich getroffen bist, oder hattest du auch noch andere?
Na gut, durch Ewald Knauber ist ja mein Taufpate sozusagen. Da lag es natürlich nahe, dass dann irgendwann der Wechsel nach Leinefelde dann gehen soll. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da hatten wir mit Beuern in Breitenbach gespielt, da haben wir böse die Hucke voll gekriegt und irgendwie, so hat es mir meine Eltern mal erzählt, dass ich dann gesagt habe, ich will jetzt auch mal Spiele gewinnen. Und dann ging es dann halt nach Leinefelde. Da war natürlich Jochen Scherbaum und damals auch noch Jörg Rose. Mhm. Waren die beiden Trainer. Ja, und dann ging es dann 92 dann in Leinefelde los.
Mhm. Bist du da auf Jungs gestoßen, die du auch später noch in der höheren Jugend, in der älteren Jugend dann hattest, oder?
Genau, also es ist ja wirklich so, dass da Leben lang wie Martin Meinrich oder ein Jahr später kam Manuel Lubojanski mit dazu. Das waren jetzt so die beiden, die jetzt noch weiterhin...
Ja, wo man ja auch irgendwo aktiv auch eine Verbindung hat. Ne?
Genau.
Ganz klar. Kreisauswahl, war das normal für dich, oder? Also ich weiß, dass du anhand der Presseartikel, was ich so gelesen habe, schon richtig viele Tore geschossen hast in der E-Jugend. Und dann gucken die wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer die Kreisauswahl damals gemacht hat, trainiert hat, aber einen guten Stürmer, der knipst, auch in dem jungen Alter, hat man natürlich gerne dabei.
Ja, scheint so. Ja, es lief ja sicherlich dann auch mit über einen Stützpunkt, aber kann ich mich
nicht mehr so richtig
dran erinnern. Genau, dann haben wir dann, ja. Manfred Sondermann war da Stützpunkttrainer. Ewald Knauber. Gut, könnte man jetzt denken, war eine familiäre Geschichte, aber das muss ich ja trotzdem selber machen.
Also Ewald hatte schon ein Auge für Talente, muss man, oder für guten Fußball. Ne? Also das kann man ihm überhaupt nicht abschreiben. Dafür gibt es viel zu viele Jungs, die auch dann höherklassig gespielt haben oder noch spielen sogar.
Ja.
Gut. Gibt es in deiner Jugendzeit außer Jochen Scherbaum und Ewald Knauber noch andere, wo du sagst, die waren damals für mich in meiner Entwicklung auch ein Stück weit wichtig?
Also es war dann wirklich grundsätzlich so, dass du immer jedes Jahr, also du hattest dann Jochen Scherbaum eigentlich bis zur B-Jugend, dann hatten wir mal Mario Schmidt, war auch mal Spieler von Leinefelde in der B-Jugend dann. Mhm. Und in meinem ersten A-Jugendjahr war es dann Klaus Meyer, auch jahrelanger Spieler beim SCL. Und aber ansonsten hattest du da wirklich nur ein und dieselben Trainer, die bist halt immer mitgegangen. Hat, ne? Mhm.
Titel geholt? Titel, es war wenig in der Presse.
Ja, dann ist auch was weggelassen worden. Also,
ja, deswegen frage ich ja.
Genau, also der Titel, den wir, also der ersten Titel, den wir eigentlich dann richtig geholt haben, war Westthüringmeister mit der E-Jugend. Mhm. Da haben wir dann Erfurt geschlagen, 3-0. Das war so ein Vierer-Turnier, Erfurt geschlagen, 3-0. Da habe ich 2 Tore gemacht. Mhm. Und gegen Heiligenstadt haben wir dann 1-0 gewonnen. Und dann waren wir beim Westthüringmeister. Dann sind wir dann zur Landesmeisterschaft gefahren nach, ich weiß gar nicht, Steinach, Sonneberg, irgendwo da hinten hin. Mhm. Und da sind wir dann Vize-Landesmeister geworden. Karl-Zeiss Jena hatte das Ding dann gewonnen.
Ja, das hatte ich gelesen, glaube ich.
Das war in einer, genau, in einer E-Jugend. Im Pokalfinale waren wir auch in einer E-Jugend. Da haben wir auch gegen Rot-Weiß Erfurt da verloren. Mhm. Ja, also es waren schon coole Zeiten, erfolgreiche Zeiten. Ja, viel gesehen. Mhm. Ja. Und ja, das waren die Mannschaftserfolge sozusagen.
Ja,
C-Jugend-Landesmeister waren wir umgeschlagen, also in der Landesliga. B-Jugend waren wir auch Landesmeister geworden. Da hatten wir dann Aufstiegsspiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Da hat der Maunier dann in Erfurt bereits gespielt,
Jensky. Ja, das zeit ich los.
Genau, und da das Ding haben wir dann auch klar verloren. Genau, das waren jetzt so die A-Jugend, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja. Männer, ja, A-Jugend war, glaube ich, auch Vizemeisterschaft.
Möglich, ja.
Da hatte ich einen Presseartikel online gefunden, aber da war kein Text dabei. Das heißt, da musstest du erst wieder wahrscheinlich um das nochmal lesen zu dürfen. Ja. Also war gesperrt zumindest. Mhm. Marc, schön, gut zu hören. Also schon wirklich als Kind und als Jugendlicher, ich sage jetzt mal mit Absicht auch Kind und Jugendlicher, viele Erfolge, also sehr erfolgreich gewesen. Wenn du in Beuern geblieben wärst, hättest du das wahrscheinlich so nicht erlebt. Ne?
Es war damit schon schwierig, den Wechsel zu machen von Beuern nach Leinefelde. Also ich bin nicht angefeindet worden, keine Frage, aber es gab schon dieser Neid gegenüber der großen Stadt, war da schon extrem. Ja, aber.
Aber ist ja gut, dass es so durch. Am Ende so gekommen ist, für alle Beteiligten, auch bis heute eigentlich, dann den richtigen Weg eingeschlagen hast.
Ja, ne? Ja.
Männerbereich warst du natürlich dann auch gesetzt irgendwo. Aber der Anfang ist ja immer schwer, von der U19 in den Männerbereich reingehen. Wie war das bei dir gelaufen? Da habe ich ja hier im Podcast auch schon einige gehabt. Die haben schon auch, bei dem einen war es schwer, bei dem anderen war es überhaupt nicht schwer oder wurde ihm nicht schwer gemacht. Wie war es bei dir, der Übergang?
Recht einfach, weil das war so, dass wir, es war so, dass Leinefelde hatte damals Landesklasse gespielt, die erste Männermannschaft, da war es dann auch so, dass nicht mehr viele Leute da waren und ich war dann noch im A-Jugendalter, dann bist du dann als A-Junior mitgefahren, hast dann da Veilsdorf war das, glaube ich, genau, in Veilsdorf mein erstes Tor gemacht, samstags, dann willst du aber Sonntag dann auch bei der A-Jugend spielen, hast du auch noch Torschützenkönig-Titel da vor Augen gehabt. Und also es ging eigentlich relativ einfach. Mhm. Mein allererstes Spiel, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, das war gegen Heiligenstadt. Und da war es dann so, dass man auf dem alten Schlackeplatz haben wir dann 6-0 verloren, oder 5-0. Habe ich dann noch mit Klaus Meyer zusammengespielt, Uli Kaselecki. Hat man dann wirklich dann gesehen, dass da in Leinefelde in den Jahren schon Probleme, oder dass es da Probleme gab, dann wurde auch der Abstieg in der Bezirksliga, war dann, glaube ich, folgend. Aber ich habe mich da eigentlich schnell recht zurechtgefunden mit meiner Art, Spielweise. Mit den Jungs bin ich sowieso zurechtgekommen und auf dem Spielfeld ist überall schneller, du musst dich schnell umdenken, keine Frage. Aber ich habe sowieso lange nie den Ball am Fuß gehabt und bin ich irgendwelche Triplings los. Von daher war das 1-2 Kontakte und dann ging es weiter.
Genau. Ja, dafür bist du bekannt und die meisten Hörer wissen das auch, die aus dem Eichsfeld sind, die dich kennen. Kurz und knapp und dann kam der Abschluss eigentlich, der Torabschluss. Ne? So, aber das war nochmal zurückzukommen, du bist in die Männermannschaft reingerutscht, dann waren sie in der Landesklasse.
Genau.
Und der Abstieg war aber auch in demselben Jahr?
Das musste in demselben Jahr gewesen sein,
Und lange oder gleich wieder hoch?
Leinefelde. Für mich war es ja dann erledigt. Ich bin ja dann weggegangen. Ja, ich kann es ja gar nicht mehr so sagen. Dann.
Okay.
Ich glaube, die sind dann sofort wieder hoch. Die haben dann Bezirksliga gespielt.
Ich kann mich auch an keine lange Zeit erinnern.
Ja, dann ging es dann gleich hoch.
Mhm. Gibt es aus der Zeit in Leinefelde irgendwas zu berichten, wo du sagst, das hat mich auch nochmal geprägt oder das war auch ein Grund, warum ich dann woanders hingegangen bin? Oder gab es Leinefelde gar nicht als Grund, sondern nur da, wo du hingehst, war der Grund?
Puh,
Weißt du, wie ich meine? So dieses, ja, ich gehe jetzt weg, weil, und oder ich gehe jetzt weg, weil da, wo ich hingehe, meine Perspektive ist.
Also, es ging nur rein sportlich. Hm, na, okay. Also es war jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Probleme da und so weiter. Man hat gesehen, wie gesagt, wie es in Leinefelde, wo es wahrscheinlich hinführt, und da musste ich dann, oder habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, da nächsten Weg zu machen.
Mhm. Der war nach?
Sondershausen. Mhm. Dann.
So, wie ich es auch anmoderiert hatte. Aber es war nicht so lange in Sondershausen, ne?
Ja, es war kurz, aber intensiv. Okay. So muss man es wirklich sagen.
Ja, okay.
Es waren anderthalb oder zwei Jahre, wenn überhaupt. Ja, aber es war wirklich, ich bin dann mit 17 dahin gewechselt, du warst weg von zu Hause. Ich habe im Lehrlingswohnheim die ersten Monate gewohnt. Da war alles nur dem Fußball untergeordnet. Ich habe da, bin mit dem Fahrrad noch kein Führerschein, bis mit dem Fahrrad in Betrieb gefahren, in eine Firma. Mhm. Mit dem Fahrrad wieder zurück ins Lehrlingswohnheim, da dann deinen Sport gemacht. Du hattest keinen Fernseher, mal Fitness da gemacht, damit ich fit bin, konkurrenzfähig bin. Dann zu einer gewissen Zeit dann wieder auf dem Göldner hochgefahren mit dem Fahrrad. Das war ja auch nicht ohne.
Das stimmt.
Dann wieder runter, dann abends allein in der ganzen Mensa gesessen und mein Armbrot dann gegessen, weil war ja dann alles nach dem Training. Ja, und das 3 bis 4 Mal die Woche dann.
Schon intensiv.
War sehr intensiv, aber eine lehrreiche Zeit. Dann,
ne? Okay. Also das Wohnheim war dann sozusagen der Vorgänger von den NLZs von heute.
Ja.
Ein kleines bisschen.
Ja, ja.
Ne? Genau. Ja, ist natürlich intensiv. Wenn du diese Trainingseinheiten hast in der Woche und dann warst du ja auch auf dich gestellt.
Genau.
Mit 17 Jahren.
Ja, ja.
Nicht ganz so weit weg wie manch anderer, aber es war nicht zu Hause. Und
genau.
Das muss man genau so dann auch sehen.
Hm. Ja.
Hat dich irgendwer, wie kamst du nach Sondershausen? Hat dich da wer gelockt?
Ja, also es war so, dass man hat immer schon so ein bisschen geguckt, auch wo könntest du mal, oder was ist interessant, da war ich immer nur Wacker Gotha, der damalige aus der Thüringenliga, der Verein, der in der Oberliga wirklich gute, sagen wir mal, auch im oberen Drittel gespielt hat. Und da war mir Sondershausen noch gar nicht so bewusst, so richtig bewusst.
Okay.
Na gut, aber das natürlich, Burkhard Fendt war mein Schullehrer und dann dementsprechend auch eher der Lehrer da in Sondershausen. Ja, bis dann halt der Zeitpunkt dann kam, wo er dann gesagt hat, kannst du dir das vorstellen, was möchtest du arbeiten? Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall nicht auf dem Bau, das weiß ich noch wie heute.
Okay.
Und dann wurde dann halt alles drumherum gebaut mit Ausbildung, Bürokaufmann und dann halt das Fußballspielen.
Gut, dann hat es ja mal, ich sag mal, einen heimischen Ansprechpartner zumindest. Ne?
Absolut, aber der war zum Training da, aber dann ist er auch weggefahren. Ne? Aber ich, wie gesagt, bin halt ein Typ, der tut sich dann auch integrieren und bin dann auch nach dem Training da geblieben. Du hast natürlich dann deine Sprüche, die anhören müssen, weil wir aus dem katholischen Eichsfeld sind und die Sondershäuser halt völlig, nicht so.
Völlig andere Gegend.
Ja, aber ich habe das da mit dem Schmunzeln genommen. Es war schön.
Hm. Aber sportlich war es doch ganz gut.
Ne? Sportlich war es auf jeden Fall auch okay. Es hatte dann immer so den Konkurrenzkampf mit Sebastian Kasper.
Ja.
Er aber kam zur gleichen Zeit wie ich. Ich habe dann auch gedacht, na gut, jetzt bist du hier zweimal Torschützenkönig geworden in der Thüringenliga da im Nachwuchsbereich, B-Jugend, A-Jugend. Brauchst dich vor keinem verstecken. Er war nur ein paar Jahre älter, aber er hatte dann doch nochmal eine ganz andere Qualität. Aber es war halt im Training dann, hat man sich da schön gebettet und.
Es war schon ein Knipser.
Ja, absolut, absolut.
Die Zeitung aufgeschlagen hast, war immer dabei.
Und ja, ich war 17, er war, glaube ich, 22, 23, wo er nach Sondershausen gekommen ist. Das war eine schöne Zeit. Ich habe ja dann immer noch ein Jahr A-Jugend spielen können. Also ich habe ja noch A-Jugend dann in der Sondershausen spielen können. Also du hast Samstag A-Jugend gespielt oder warst mit der Ersten unterwegs und hast dann einen Sonntag A-Jugend gespielt oder bei der Reservemannschaft. Da habe ich wirklich alles dem Fußball untergeordnet. Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist jetzt meine Chance, um Profifußball zu kommen. Ich habe es einfach aufgesaugt, mitgenommen erste Spiel gegen 1. FC Magdeburg gemacht, vor über 2000 Zuschauern, da eingewechselt worden. Das vergisst du nicht mehr. Ne? Mhm. Mega. Also
das glaube ich. Das bleibt, sowas bleibt immer hängen für einen frühen Fußballer. Ne? Das wäre auch meine nächste Frage nochmal gewesen. Oberliga spielen, wäre noch ein Traum, war es noch ein Traum, auch nochmal höher zu gehen?
Natürlich.
Und nochmal woanders hinzugehen? In natürlich. Dem Alter vor allen Dingen?
Ja, natürlich. Also Traum ist immer da, aber ich bin halt so ein Typ, wo ich wirklich dann, ich denke, ich gut reflektiere. Mhm. Umsonst bin ich natürlich nicht nach anderthalb, zwei Jahren wieder gewechselt, dass dann nicht alles so rosig gelaufen ist, wie es mir erwünscht hätte, erhofft hätte. Sicherlich eigene Geschichte, eigenes Verletzung, Jochbeinbruch. Trainer hat man dann auch in diesen Sphären dann gesehen, wenn ein Trainer eine andere Spielphilosophie hat, andere Spieler bevorzugt. Da konnte man dann auch, das muss ich auch wirklich sagen, machen, was man wollte, auch knipsen und zweiten. Das hat dann halt nicht mehr viel gebracht. Mhm. Und dann musste ich halt dann für mich dann einen Entschluss fassen. Mhm. Ne?
Das ist auf vielen Ebenen so, ne? Wenn ein neuer Coach kommt auch, neue Philosophie, Lieblinge, wie auch immer, oder mit dem kann er besser, mit dem nicht so.
Ja, du wurdest gefragt in der Vorbereitung dann, bist du da, bist du nicht? Ich sag, selbstverständlich bin ich die ganze Vorbereitung dann. Ja. Egal, wo du da gespielt hast, hast du dem alles untergeordnet. Aber gerade in der Oberliga, was ja damals die vierthöchste Liga war, da, das war, ja, dann ist es selbstverständlich, dass man da dementsprechend da nachlebt. Nee,
keine Frage. Bleibt hängen und ist auch gut so. Ne? Die meisten in der Region wissen das sicherlich, dass du da mal aktiv warst in diesen Sphären. Und diejenigen, die es noch nicht wussten, wissen es denn jetzt.
Ich wäre auch nie weggegangen. Das muss ich auch ganz, ganz klar dazu sagen. Da habe ich auch zu den Verantwortlichen von Sondershausen gegangen. Dann leite mich aus. Ich hatte nie den Ansinnen, sagen wir mal, ins Eichsfeld zurückgekommen oder woanders hinzugehen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Die zweite damals von denen hat nur Bezirksliga gespielt. Ja. Leinefelde hatte Landesklasse gespielt und dann hat es dann halt so auf der Hand gelegt. Ich sage, leite mich aus. Da habe ich eine höhere Liga, wo ich mich beweisen kann. Aber da führte leider Gottes nicht so richtig einen Weg rein, weil ja, das war schade.
Wäre in der heutigen Zeit vielleicht anders möglich.
Definitiv.
Ja, also ja selber. Das, allein die Kontakte miteinander, die Vereine heutzutage haben. Genau. Du siehst es ja selbst in deiner Planung heute, was man für positive Verbindungen auch hat zu anderen Vereinen. Ne?
Natürlich.
Und da wäre mehr möglich gewesen.
Ja. Absolut.
War damals sicherlich noch in den Kinderschuhen. Ja, dann ging es nach Heiligenstadt. Ich habe mir Nee,
dann bin ich zurückgegangen nach Leinefelde.
Okay.
Für anderthalb Jahre.
Das habe ich nicht so im Plan, okay?
Genau. Und ich bin 2005 bereits nach Heiligenstadt gewechselt.
Ich das muss. Wo habe ich denn das wieder hergeholt? Nach Heiligenstadt gegangen, da gab es dann ja auch noch andere Zugänge. Oder der Manuel Jubeljanski ist gekommen, Daniel Papst ist gekommen. Das war aber nach dir, ne?
Vor mir.
Vor dir?
Vor mir.
Okay. André Thüne war eine Zeit lang da, auch vor dir. Wie kam es nach Heiligenstadt?
Wir hatten jetzt gerade eine kleine Feier. Thomas Stang, mein Onkel, sagen wir mal so, alleine Felder Urgestein.
Ja, unbedingt.
War für mich in dieser Situation der Mann, wo ich mitreden konnte, der die ganze Geschichte, den ganzen am objektivsten gesehen hat. Mein Vater war so ein bisschen mehr der Leine Felder und bleibst du da? Und und da
kann man verstehen.
War es dann so, dass ich hatte dann 5 Angebote tatsächlich. Ich habe dann eine, denke ich, gute Rückserie da gespielt, 15 Tore gemacht in 16 Spielen oder so. Naja, und dann kamen die Angebote, Sondershausen zurück, nach Heiligenstadt. Teistung war damals noch am aufstrebenden. Ja. Union Mühlhausen war bei mir in Sondershausen. Ich glaube, Lengfeldstein war, glaube ich, auch dabei. Und genau, die waren auch dabei. Und dann bin ich halt mit diesen ganzen Angeboten und mit den ganzen Sachen, die mir da alle in Aussicht gestellt haben, zu meinem Onkel gegangen. So, dann habe ich halt gesagt, Onkel Thomas, so und so sieht's aus, ich brauche deinen Rat. Und dann haben wir uns in Ruhe hingesetzt. Ja gut, ich denke, ich tue ihm ja da jetzt nicht irgendwie was lügen, wenn ich sage, so leid, wie es mir tut, war sein Zitat, aber du bist mein Neffe und geh nach Heiligenstadt. Weil das ist die beste Perspektive, was das ganze Fußballerische ist, das eine, aber auch die berufliche Situation und berufliche Geschichte dann da noch zusammen ist.
Also ich schätze Thomas auch richtig, schon viele, viele Jahre haben wir auch im Alternbereich zumindest öfters nochmal gegeneinander gespielt. Sehr, sehr netter Mensch, sehr aufgeschlossen, vor allen Dingen Fußballkompetenz sowieso. Und wenn er dir so den Rat gegeben hat, hat das ja auch gesehen, dann die Entwicklung, die da war. Du warst ja eine Riesenverstärkung. Also Heiligenstadt war wirklich damals kletternd nach oben auf dem aufsteigenden Ast, wie man so schön sagt. Und mit dir kam dann nochmal richtig Schwung rein, zumindest in der Offensive. Mhm. Ja. Gut, das wusste ich nicht. Also du hast ja sowas von kompetente Verwandtschaft.
Ja, und dann spiele ich in Heiligenstadt. Deine Feder umgestanden und ich bin in Heiligenstadt. Ja.
Aber so kam der Wechsel zustande im Prinzip.
Genau, also so
da war keiner, nicht wirklich einer von Heiligenstadt, der gesagt hat, Marc, oder gab es den auch?
Ja, doch. Also natürlich, die Trainer von Mühlhausen waren da. Burkhard Fendt war damals Trainer in Heiligenstadt.
Da waren dann. Ja, bei uns,
die kamen schon alle auf mich aktiv zu. Und ich musste dann halt aussortieren, was für mich da das Beste dann ist.
Okay. Ja, bereut den
auf
Weg?
Auf keinen Fall.
Nein,
auf keinen
Fall. Ich glaube, was ich als Zuschauer, ich war damals auch im Vorstand, was ich als Zuschauer wahrgenommen habe, dass die dich geliebt haben da vorne, wenn du da auf deine, doch, so rechts und links, woran ich mich noch erinnern kann halt, ne? Dass die schon gesagt haben, das ist eine richtige Verstärkung, eine Rakete und was alles da so an Worten kommt immer, ne? Also da wurdest du schon draußen gefeiert. Von weniger Zuschauern wie heute, aber da warst du schon gut dabei. Also bei der Sympathie. Ne? Und wenn du es bis heute nicht bereut hast, ist es doch schön. Ja, und in Heiligenstadt habe ich mir halt aufgeschrieben, diesen Hattrick. Du hast bestimmt mehrere gemacht in deinem Männerbereich. Aber in Arnstadt, den habe ich mir mal aufgeschrieben, weil ich den rausgelesen habe, sozusagen. Dabei fiel mir auf, weißt du es noch?
Ich weiß es noch,
okay.
Ja, tatsächlich. War auch nur der einzigste Uhr.
Okay, deswegen. Okay, na dann müssen wir ja.
für Heiligenstadt war es nur der einzigste.
Ja, also willst du es erklären, warum, wieso, weswegen, oder soll ich es machen wie ein Radioreporter?
Oh Gott, mach du ruhig.
Hattrick ist halt mal immer. In der Kreisklasse, ohne das abzuwerten, gibt es den einen oder anderen Fußballer, der das auch kann und gemacht hat. Aber auf dem Niveau ist es halt immer, ist es nicht die Regel, dass man das tut. Und es war ein Auswärtsspiel in Arnstadt, damals Landesliga, Arnstadt gegen Heiligenstadt. 0:1, 10. Minute, Freistoß, auf einen langen Pfosten geschlagen von Hanusch. Dann spitzelte der ungedeckte, und das betone ich jetzt mal, ungedeckte Marc Werner aus Nahdistanz über die Torlinie. Kannst dich reinversetzen? Nicht ganz.
Nee.
Das 2:0, also 0:2, 53. Minute, ein Pass von Matthias Held auf den wieder ungedeckten Marc Werner, der den Ball gekonnt unter die Latte wuchtete.
Das weiß ich noch. Das war nicht schlecht.
Schon sah wahrscheinlich gut aus, ne?
Ja,
wenn das so beschrieben ist. Und das 3:0 war eine Flanke von Mario Kulle. Marc Werner stand goldrichtig und vollendet mit einem Kopfball.
Okay, ja.
So stand es dabei und Hattrick perfekt, klar. Das 4:0 hat dann noch Michael Wedekind geschossen. Und somit war es ein erfolgreiches Auswärtsspiel.
Ja, war auch letzter Spieltag.
War eine gute Truppe damals, ne? Oder? Wer war da so dabei?
Ja, Matthias Held, Benny Orschel, Daniel Papst, ich glaube Fabian Wehrmann, glaube ich, nicht mehr dabei, und Michael Grimm. Manuel Möhle. Ja, das waren schon.
Schon nicht schlecht.
Schon einige, ja. Wann war es denn welches Jahr? Weißt du das?
Das habe ich nicht.
Okay.
Nicht aufgeschrieben zumindest. Das können wir nochmal nachgucken. Können wir nachschauen. Kommen wir mal nochmal zu diesen drei Herzen in einer Brust. Was ich ja auch zu Beginn mal gesagt habe. Beim ersten Herz, wie intensiv ist eigentlich bei dir die echte Liebe BVB?
Ja, schon. Also die hat mich mein Leben lang begleitet. Keine Ahnung, wieso ich überhaupt Dortmund-Fan geworden bin. Ich glaube eher durch meine Tante. Weil mein Vater war Schalke-Fan, meine Mutter Frankfurt, mein großer Bruder Gladbach und meine Schwester Bremen. Keine Ahnung. Und dann war ich auf einmal Dortmund-Fan. Michael Zorc war ja, da zu der Zeit schon mein
Leitfigur, ne?
Genau, mein Vorbild. So. Ich habe auch immer die 8 getragen, da in Leinefelde, im Kinderalter. Ja, es hat mich schon mein Leben lang begleitet.
Okay.
Aber dann kommen wir ja noch zu anderen Lieben und die.
Ja. Das zweite Herz, klar. Napoli, eine Religion auch für dich?
Absolut. Das ist jetzt.
Wie ist es entstanden? Klär mal.
Eigentlich noch eine längere Geschichte. Mein Bruder war 88 zum Spiel Napoli gegen Lok Leipzig, wo Maradona war im Stadion. Ja, er war oft davon erzählt, wie Maradona sein absoluter Lieblingsspieler, wie er sich so warm gemacht hat, ja, Aura halt versprüht.
Ja.
Und mein Papa hat immer Mafia-Filme geguckt.
Okay.
Und ja, das ist ja nur mit Neapel ein bisschen ähnlich.
Ja.
Und ja, aber dann auch die ganze Mentalität, das ganze Leben, da ist wirklich der Süden, da ist nicht viel. Es gibt ein schönes Sprichwort, was heißt, die Laune der Stadt bestimmt der Fußball, also in Neapel. Mhm. Und ja, und so ist das dann halt nach und nach entstanden. Seit 2016 bin ich jetzt regelmäßig in Neapel, nachdem meine Fußballkarriere so, ja 16 war ich das erste Mal da, genau, dem Fußballkarriere so am Ausklingen war. Und da, ja, das ist jetzt nochmal eine andere, ja, doch eine noch intensivere Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen, geworden. Und auch Freundschaften entstanden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da einen dicken Kumpel.
Mhm.
Ja, und von daher.
Und dann gibt es noch das dritte Herz, den SC Herrlingstadt.
Ja, natürlich.
Wir kommen nachher nochmal zum Ehrenamt. Du bist ja auch ehrenamtlich unterwegs. In deiner Freizeit, muss man einfach so sagen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, was du da abreißt an Stunden. Aber warum so ein intensives SCH-Ehrenamt?
Ja, also es, ich habe irgendwie war es so, wo dann alles zu Ende war. Gut, dann war kein Alter, 32 Jahre, aber man hat dann doch irgendwo gesehen, dass dann, ja, das ist noch, sagen wir mal, Verbesserungs Ansätze geben würde.
Mhm.
Manche Sachen, gut, Transfer, sowas hin und her, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe eher Manager gespielt als FIFA. FIFA eher erst zum Schluss, aber früher immer schon Manager.
Okay.
Ja, und dann halt, wie kannst du den Verein, der einem ja sein Leben lang begleitet hat, mit dem man, ja, sagen wir mal, Niederlagen hatte, brutale Niederlagen hat man jetzt vorsichtig gesagt nicht, abgestiegen sind wir nicht.
Mhm.
In der Zeit, wo ich da gespielt habe, war ja nur Thüringenliga. Wir hatten natürlich Glück in einem besonderen Spiel da gegen, am letzten Spieltag, wo Sondershausen zu Hause gegen Bosch verloren hat und wir haben gegen den Primus Nordhausen nach einer Führung, 1-0 Führung durch Möhle, haben wir noch 2-1 verloren und eigentlich hätte nur Sondershausen gewinnen müssen.
Mhm.
Dann hätte es uns erwischt. Aber das haben wir Gott sei Dank auch durch den Fußballgott abwenden können. Ja, dann natürlich die, wie gesagt, tollen Erfolge da in der Liga, Vizemeisterschaft, zweimal müsste es gewesen sein, ja.
Mhm.
Dann natürlich das Landespokalfinale, was Wahnsinn war und wo man immer dran denken wird, an so ein Highlight. Ja, und dann siehst du halt auch dementsprechend dann, ja, wie geht es so weiter? Was macht der Nachwuchsbereich? Was auch immer wichtig ist, dass man den ganzen Verein so sieht.
Mhm.
Ja, und dann kamen wir ja alle so mal irgendwie zusammen und dann haben wir uns da zusammengefunden und dementsprechend einen neuen Weg nochmal eingeschlagen.
Ja, 2019 habe ich mir aufgeschrieben. Neugründung, genau. Also Neuformierung des Vorstandes und plus erwarteten Vorstand.
Ja.
Und du dann halt Sportdirektor mittendrin. Ich habe da großen Respekt vor, weil ich weiß, was es an Arbeit ist am Ende, ob man diese Arbeit sieht oder nicht. Im Hintergrund arbeiten ist manchmal noch viel intensiver als in der ersten Reihe vorne. Kannst du es kurz beschreiben, was du da so machst? Also man muss jetzt nicht, keine Details, aber so
ja, gut,
vom Aufgabengebiet her so.
Wie ich schon sage, unser Verein hat sich ja toll entwickelt. Also von 2019 habe ich mich, sagen wir mal, noch um die Transfers gekümmert von 8-, 9- und 10-Jährigen plus hin zur ersten Mannschaft. Also das war Wahnsinn, wie viel Zeit da wirklich draufgegangen ist. Und durch unsere, ja, wie gesagt, neue Strukturierung ist es jetzt so, dass ich halt mich um die erstmal in erster Linie natürlich um unsere Jungs kümmere, wie es denn geht, immer eng dran bist, dass du halt weißt, wenn irgendwo ein Wehwehchen ist oder irgendwo eine Sorge ist, dass du da die Sorge schnell beheben kannst oder irgendein Problem, Lösung für finden. Das ist natürlich das erstmal das Wichtigste und natürlich dann Transfermarkt beobachten, Kontakte überall weiterhin aufrechterhalten. Ja, neue Kontakte knüpfen natürlich jetzt durch die Oberliga. Ist das natürlich auch nochmal eine Geschichte, wo man auch neue Kontakte knüpft. Und ja.
Das klingt total spannend. Und ich glaube, dass das auch Spaß macht am Ende. Ne?
Absolut.
Die Unterstützung von zu Hause, die ist bei dir auch gegeben, oder?
Ja, natürlich. Also ohne die Unterstützung ist so ein zeitaufwendiger Job, will ich es mal sagen, nicht möglich. Also gerade jetzt in der Oberliga-Zeit, wo dann, wo du viele, viele weite Strecken hattest, das ist schon, da kann man schon froh sein, dass die Freundin da so dahinter steht. Sicherlich auch manchmal nicht einfach, aber ja, dann der kleine Junge, dann spielst du in Stadien, wo du keine großartige Möglichkeit hast, dich mit ihm zu beschäftigen. Also sind dann wirklich fast wie reinste Fußballstadien in den Stadien, in Bundesliga-Stadien. So kann man sich eigentlich fast vorstellen. Jetzt in der Thüringenliga sieht es leider Gottes wieder ein bisschen anders aus. Da kann ich ihn überall mit hinnehmen. Aber ansonsten war es dann auch so, dass da der Kleine schon bei meinen Geschwistern war oder bei den Eltern von meiner Freundin. Ja. So dass
brauchst ein gutes Zeitmanagement.
Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, das hat die Unterstützung, die ist wichtig. Ohne die würde es nicht gehen. Und da kann man, ja, wie gesagt.
Schick mal ein ganz dickes Danke raus.
Genau, schönen Dank. Vielen lieben Dank.
Also genau. Klar muss man immer Zeit finden. Das ist und auch Familie und die ganze Runde, das Kind, den Sohnemann. Das muss man unter einen Hut kriegen, aber wenn man es dann tut und wenn man dran ist, macht es, glaube ich, schon Spaß.
Absolut. Also,
und auch da unterhältst du dich mit den Verantwortlichen von anderen Vereinen oder mit anderen Spielern immer über Fußball. Und das ist ja das, was Spaß macht.
Genau. Also man hat da, wie gesagt, die Kontakte geknüpft, jetzt Trainer von Stahnsdorf, der da aufgestiegen war, Meistermannschaft, aber wechselt dann zum Heimatverein, ich glaube Tennis Borussia Berlin müsste der, glaube ich, hingewechselt sein. Ja, Robert Koch, ehemaliger Bundesligaspieler von Nürnberg und Dresden, der Trainer ist in Krischow, sehr guten Draht hin mittlerweile. Ja, und so tauscht man sich regelmäßig aus und
Gutes Netzwerk, klingt gut und klingt auch spannend, wie gesagt. Du bist ja auch, wie gesagt, also momentan Stand hauptsächlich zumindest für den Männerbereich zuständig. Aber wie ist denn dein Blick auf der Nachwuchs beim SC Heiligenstadt, der formiert sich ein Stück weit um, auch in Führung, im Trainerstab, ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen mehr Kontrolle auch ein Stück weit, was Basics angeht im unteren Bereich. Was für einen Blick hast du da drauf?
Ja, einen sehr guten. musste ja auch über alles im Bilde sein. Und wir sind auf einem, denke ich, richtig guten Weg. Jetzt wird es natürlich spannend. Wir haben mal die Vorarbeit jetzt geleistet. In erster Linie natürlich Christopher Preis und sein Team. Und jetzt muss es halt anlaufen. Muss angenommen werden von den Trainern, muss angenommen werden von den Eltern und es muss auch angenommen werden von den Jungs dann natürlich. Ne? Jungs wird sicherlich das kleinste Problem sein.
Ja, stimmt.
Aber wenn wir jetzt auch dahin kommen, dass wir in manchen Altersbereichen oder dass die Jungs dreimal Training machen anstelle von zweimal, nur so entwickelst du dich weiter, entwickeln sich die Jungs weiter. Ja, und da sind wir, das passt.
Also das Konzept habe ich auch gelesen und gut. Gute Aufstellung, muss ich sagen. Ne? Und das wird nicht alles gleich fruchten im ersten Halbjahr, aber wenn wir in ein, zwei oder in drei Jahren da auch Ergebnisse schon sehen oder noch besser werden, wir sind ja im oberen Bereich zumindest schon auch gut dabei, was das Land Thüringen angeht.
Ja.
Und aber wenn wir da ein Stück weit uns verbessern.
Ja, die billigsten Transfers sind ja die aus dem eigenen Nachwuchs, hat man ja so abgedroschen, aber es ist halt nun mal die Wahrheit
bleibt das Schnäppchen.
Da müssen wir dranbleiben und da müssen wir die Jungs top hin entwickeln, dass die dann für die jeweilige Liga, wo die erste Mannschaft spielt, will ich es mal sagen, vorbereitet sind. Dann, ne?
Ja, Marc, bevor ich Quizfragen an dich habe, um deine Fußballkompetenz natürlich auch nochmal ein Stück weit zu testen, kannst du jetzt mal eine Frage an mich, eine Fußballfrage an mich stellen. Raus damit. Hast du eine mitgebracht?
Ja, genau. Also ich hätte mir Gedanken gemacht und wollte gerne mal von dir wissen, welcher Spieler so in deiner Zeit, wer dich da so imponiert hat. Jetzt weltweit, vielleicht auch ein Spieler in deiner eigenen Mannschaft, je nachdem. Mhm. Aber das würde mich halt mal interessieren. So.
Ja, also vielleicht klingt es etwas flach, aber für mich war Diego Maradona schon der Fußballer, der mich total angefixt hat.
Okay.
Im Fernsehen. Ne? Und ja, das Spiel in Leipzig, da war ich auch.
Ach, schau. Mhm.
Also das war auch ein Punkt, aber ich hatte ihn auch vorher schon im Visier zumindest, das, was man im Fernsehen schauen konnte. Mhm. Und das war für mich, wie kann man so Fußball spielen? Wie kann man einen Ball, der mir wegspringt, wie kann man den so behandeln, wie er ihn behandelt hat? Das war schon enorm. Und was das zu Hause angeht, ich habe ja in einer zweiten Mannschaft gespielt in Hallingstadt, da war es schon auch Ralf Heinrich. Weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja. Das ist so ein Fußballer gewesen, ein völliger Allrounder. Den konntest du hinten bringen, den konntest du in der Mitte bringen. Der hat eine Pferdelunge gehabt, der ist gelaufen, war technisch sehr, sehr gut. Und durfte halt auch, trotz Training, war der fast immer trotzdem trotz keinem Training, weil er, der ist in der Modebranche, war also viel unterwegs. Und der war trotzdem in der Startelf, weil er einfach fit wie ein Turnschuh war. Und hat mich in seiner Spielweise dann auch ein Stück weit da sehr, sehr angefixt. Und ich war froh und stolz, dass ich mit dem zusammenspielen konnte. Aber im Großen und Ganzen, auch um Franz Beckenbauer, keine Frage. Aber da gab es, bei Franz fand ich immer, in der gesamten Zeit, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, gab es immer so Hochs und so Tiefs. Wo Franz bei Bayern München gespielt hat, war ich noch sehr jung. Dann war er in Amerika, da war er für mich völlig weg. Da war natürlich auch noch nicht so die Medienlandschaft da. Und dann ist er zum HSV, nach Deutschland zurückgekehrt, zum HSV gegangen. Da haben sie ihn auch nicht wirklich in Ruhe gelassen. Die Medien haben eigentlich viel gestänkert, weiß ich noch. Also da gab es nicht viel an Triumphen. Aber danach wieder, auch als Coach und als Trainer dann 90, absolute Größe, absolute Nummer 1. Das hat dann auch geprägt. Und ich habe ja alle Fußballbücher da liegen, wenn du mal rechts schaust. Das 90er, das war eine richtig, richtig gute Fußballtruppe. Und die zu führen und auch locker zu führen, der hat sie ja relativ locker geführt, wenn man die Berichte auch gesehen hat, jetzt erst wieder im Fernsehen, die durften schon viel machen, was heute natürlich nicht mehr möglich wäre. Aber er hat ihnen Freiraum gegeben und die Jungs haben es gezeigt, haben sie ihm dann gezeigt und den Titel gegeben, als Coach auch nochmal. Ja. War auch richtig gut. Ja. Okay so?
Das reicht mir.
Oh, ja. Ja, manchmal geht es länger, als ich wollte. Dann wollen wir mal wieder zu den drei Herzen kommen in der Brust. Ich habe mir gedacht, wenn ich Marc Quiz-Fragen stelle, dann stelle ich die eine SCH-Frage, eine Napoli-Frage und eine BVB-Frage. Schauen wir mal. Fangen wir mit dem SCH an. Kennst du die Maße des Kunstrasenplatzes in Hallbad-Heiligenstadt? Kannst du schätzen?
Auf keinen.
Kannst du schätzen? A. 120 mal 80 Meter. B. 99 mal 65 Meter. Oder C. 100 mal 57 Meter.
Oh je, ich kenne ja halt einen Schlackeplatz, da gucke ich jetzt, wie groß der ungefähr war, jetzt den. Aber ich würde C sagen.
Mhm, ist richtig C. Ah, okay. Also klar, ein paar Meter, das ist immer, der wird so gebaut, wie Platz war. Ne?
Ja, ja, ja.
Deswegen sind die auch nicht alle ganz gleich. Ja. Aber C ist richtig, 100 mal 57 Meter.
Okay.
Das reine Spielfeld gerechnet.
Gut, dann ist ja jetzt erstmal SCH, brauche ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen.
Alles gut. Okay. Im Übrigen gibt es da auch ein Schild, was dran steht.
Wie groß?
Ja, links vom Tor vorn.
Okay. Ja gut, brauche ich jetzt nicht mehr nachgucken.
Nee. Aber für die es genau wissen wollen. Da stehen übrigens auch noch die insgesamten Maße drin. So, Napoli-Frage. Da hatte ich wirklich drei oder vier richtig gute.
Um mich zu ärgern?
Nee. Nein. Aber ich habe gedacht, eigentlich weiß der wahrscheinlich alle. Und schauen wir mal. Also, dann bin ich gestoßen auf die Frage, wann wurde der SSC Neapel gegründet? Gleich vorweg, der ist von englischen Hafenarbeitern als Ursprung 1904 gegründet worden.
Genau.
Und dann später in Neugründung war das...
Soll ich dir gleich sagen?
Ja.
Dieses Jahr ist Jubiläum, Cento, 100-jähriges Jubiläum, 1926.
Ja, sehr gut. Das ist Verbe gewesen. Ne? Also zwei Punkte hast du schon mal, ganz sicher.
Gut.
Jetzt wird es nochmal richtig schwer.
Ja, ja.
Gib dir einen kleinen Tipp bei der BVB-Frage. Versuch es mal inhaltlich mit Ausschlussverfahren. Also Ausschlussverfahren, so bin ich drauf gekommen. Ich habe mir auch nicht die Lösung angeguckt, sondern ich habe es mit Ausschlussverfahren dann hingekriegt. Und dann habe ich geguckt, wie ist denn die Lösung? Und dann war es richtig. Okay. In welchem Vereinslied des BVB gibt es folgende Textzeile? Gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand und am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Ist es A, Heya BVB, B, Leuchte auf Borussia oder C, am Borsigplatz geboren?
Ich soll ja drüber nachdenken, aber ich hätte jetzt...
Also Tränental?
Ich hätte jetzt eher gesagt, Leuchte auf mein...
Leuchte auf Borussia.
Hm. Ja, ja. Hm. Nee. Das ist aber falsch, oder? Falsch. Super.
Also ich habe es dann wirklich über das Ausschlussverfahren, kann ich es dann nochmal kurz sagen, gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand, dunkle Gasse und so weiter. Das kann niemals Heya, Heya, BVB sein, nee, oder halt auch nicht Leuchte unbedingt auf Borussia, okay, mit Sternchen und so.
Also
schon am Borsigplatz geboren.
Ja, ich war lange nicht mehr da.
Alles gut, alles gut. Einfach nur mal so. Und dann habe ich noch eine Zusatzauffrage. Die kam mir jetzt die Tage in die Hände. Da dachte ich, Marc kennt sich im europäischen Fußball aus, oder?
Probieren wir es.
Ja, also da du dich im europäischen Fußball gut auskennst, ist übrigens Bildungspodcast heute. Das ist echt Bildungspodcast, wusste ich überhaupt nicht. Der Vatikan in Rom hat ja sogar 850 bis 900 Einwohner und hat eine eigene Fußballliga und auch eine eigene Pokalrunde. Wie viele Mannschaften spielen in dieser Liga? A, 9, B, 12 oder C, 16?
Die haben eine eigene...
Irre.
Okay.
Ich hab's dann auch...
War ja schon drin im Vatikan.
Mhm. 9, 12 oder 16 Mannschaften?
16 glaube ich jetzt nicht. Spielen ja nur nicht alle Fußball. Ich weiß, die Nationalmannschaft hat jetzt, glaube ich, mal gegen Lok Leipzig irgendwie so ein Spiel gemacht. Und das habe ich mal gelesen. Mhm. Jetzt, dieses Jahr war das. Alte Herren Leipzig gegen Nationalmannschaft. Also, ich tendiere zu 9, aber würde gerne die goldene Mitte nehmen.
Okay, die 12. Ja? Nee, ist nicht ganz richtig, die 16 sind es.
Oh, da.
Ist unglücklich. Ach, ich habe es danach, also als ich die Frage gesehen und gelesen habe, beziehungsweise ich hatte sie im Video gehört, ich sagte dir nach dem Podcast auch wo.
Verrückt.
Und dann habe ich es nochmal recherchiert, das ist echt, wow, ist unglaublich.
Aber aus dem Vatikan-Spieler zu kriegen für Heiligenstadt, deswegen habe ich das ein bisschen.
Ja,
mich damit jetzt noch nicht so beschäftigt.
Könnte man sich ja noch mal so ein bisschen reindenken.
Ja,
ne?
Okay.
Ja, Marc, Tipp: WM-Finale. Wir sind ja momentan so bei den Viertelfinals, wenn wir den Podcast hier aufzeichnen. Wenn wir es ausstrahlen, ist die WM gerade vorbei. Also in der Woche danach geht dein Podcast online. Trotzdem so ein Endspieltipp.
Die Franzosen haben mich sehr, sehr begeistert durch ihre Spielweise, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Argentinien, ja, mit ihrem Spielglück, Schiedsrichterglück auch, Messi im ersten Spiel, seinem Glück, haben natürlich jetzt auch gute Moral gezeigt, so wie auch die Engländer.
Mhm.
Jetzt spielen ja dann, sagen wir mal, wenn die Franzosen heute Abend gewinnen gegen Marokko, spielen dann die Franzosen gegen die Engländer, glaube ich.
Ja.
Und dann könnten die Argentinier, wenn die ihr Ding gewinnen, gegen die Spanier.
Das wird schon ein Match, ne?
Ja, also wenn ich den ganzen Kader so sehe, also ich tippe auf Frankreich, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, die Moral, die kann auch viel bewirken. Aber es waren jetzt auch Gegner, wo Argentinien wirklich auch ein paar mehr Glück gehabt hat.
Und ja, das war jetzt nicht, knappe Ergebnisse. Ne?
Das waren jetzt nicht die starken Mannschaften. Wobei Messi auch, muss ich auch sagen, dass er auch nochmal eine gute... Ja, die Offensiven von Argentinien und Frankreich sind für mich die besten, aber in der Regel entscheidet ja die Verteidigung die Spiele. Jetzt schließe ich die Engländer erstmal aus. Mhm. Ich denke, ich bleibe bei den Franzosen.
Okay.
Weil Mbappé dann doch noch eins macht.
Ja. Aber das Zeug dafür haben sie, also das ist schon ein Kader, der sehr, sehr hohe Qualität
hat. Absolut.
Ja. Gut, wir sind am Ende. Wir kommen zum Ende, Marc. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was erfahren, was ich echt nicht wusste.
Okay.
Das ist schön so. Und das ist auch das Ziel deines Podcasts, hier ein paar Sachen zu erfahren von den Gästen, ganz klar. Vielen Dank, dass du da warst. Was ich gerne hätte, mal noch so eine Botschaft, wenn du eine hast, an die Vereine im Eichsfeld oder auch an andere Vereine außerhalb des Eichsfeldes und vielleicht eine Botschaft an die Fußballer, an die gerade eine Sommerpause haben und dann neu starten.
Naja, was heißt Botschaft? Also was ich auf jeden Fall sagen kann und wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe, ist die Resonanz von den Vereinen drumherum, ob unsere Eichsfelder Vereine von Arnshausen bis, Bernterode, ja, da einmal quer durchgezogen, oder von Ershausen unten bis nach Weißenborn. Also es hat wirklich viele Vereine oder viele Jungs von den Vereinen unsere Spiele geschaut, da in der Oberliga. Da hoffe ich natürlich, dass das auch in der Thüringenliga so bleibt. Da müssen wir jetzt dementsprechend auch für Gas geben, damit das Interesse so bleibt. Das hat mich sehr gefreut, dass das so angenommen wird, die Oberliga. Und ja, den Jungs natürlich, die hier irgendwo Fußball spielen, die jetzt natürlich auch wieder in ihrer Vorbereitung sind, die hoffe ich natürlich, dass die alle verletzungsfrei bleiben, durch die Vorbereitung kommen, mit ihren Vereinen einen guten Start haben. Manchen Vereinen wünsche ich einen besseren Start. Manche Vereine müssen an uns vorbei.
Ja.
Genau, und von daher, wie gesagt, also sollen einfach weiterhin so eine gute Arbeit machen, sollen nicht immer knurrig sein, wenn wir den einen oder anderen Spieler vielleicht ansprechen. Man muss halt immer das Gesamte sehen.
Genau, im Sinne des Sports, ne?
Im Sinne des Sports, im Sinne der Entwicklung der Jungs, wo halt dann auch die Vereine, wenn die Jungs dann vielleicht dann kein Interesse mehr haben oder durch ein Studium das den Zeitaufwand nicht mehr betreiben können, höherklassig in Heiligenstadt Fußball zu spielen, dass er halt dann trotzdem dann einen gut ausgebildeten Spieler kriegen, wo man dann auch dankbar für sein kann. Ne? Und ich denke, wir sind mit jedem Verein gut. Wir machen jetzt, sprechen jede Vereine gut an, so seriös, sodass jeder auch Bescheid weiß, dass wir interessiert sind an Nachwuchsspielern. Also das haben wir auch uns auf die Fahnen geschrieben, sodass da nicht, sagen wir mal, was hinterm Rücken passiert oder heimlich läuft oder die Eltern angesprochen werden, sondern wirklich sollen dann schon die Vereine darüber Bescheid wissen, dass wir an ihren Talenten interessiert sind. Mhm. Ja, und von daher ist das, denke ich, eine gute und offene Art, miteinander umzugehen.
Ja, wichtiges Statement. Also finde ich, dass für die Zukunft jetzt auch weiter gelten sollte, dann auch für das Untereinander und Miteinander.
Ja, ne?
Okay. Schön, dass du da warst, Marc. Liebe Zuhörer, wir sehen uns auf Social Media wieder. Like gerne auf den Plattformen. Da kommt Freude bei mir auf. Folgt mir auf meinem Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah. Auf der Spur. Oh, oh, oh. Uwe lädt ein zum Talk. Yeah, von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Mainzer SG. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Wollt ihr die harte Realität? Hier gibt es, was das Herz bewegt. Bis hin zur lokalen Rivalität. Oberkante, Oberkante, ab im Sauer, Stoffzelt, yeah. Unterlatte, Oberkante, Fußballtalk aus der Region. Hey. Unterlatte, Oberkante, Unterlatte, Oberkante. Oberkante, Unterlatte, Oberkante.